Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Ein Flickenteppich, der eine ganze Lebenswelt erzählt. Die Künstlerin Malgorzata Mirgatas lässt in ihren Arbeiten die Roma-Kultur lebendig werden. Wie lebendig die diesjährige Ausgabe der Ruhrfestspiele mit einer Deutschlandpremiere von William Kentridge war, auch dazu gleich mehr. Außerdem ein Gespräch mit dem wiedergewählten Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster zur diesjährigen Tagung. Und die fand in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz statt. Eine gute Stunde Fahrt entfernt liegt Halle an der Saale, der Geburtsort des gefeierten Komponisten Georg Friedrich Händel. Und hier wird wie in jedem Jahr im Rahmen der Händel-Festspiele das Werk des Meisters gefeiert. Ein Ausschnitt aus Händels sechster Oper Agrippina. Damit wurden die Festspiele eröffnet. In Fachkreisen gilt sie als das erste Meisterwerk Händels, uraufgeführt damals in Italien, von der Kritik sehr gefeiert. Der Stoff wird anhand historischer Figuren erzählt. Neben Agrippina, da treten auch ihr Mann Claudius, ihr Sohn Nero auf. Und es ist eine Geschichte von Machtgier, Zynismus und falscher Liebe. Walter Sutcliffe, Intendant der Oper Halle, hat den Stoff inszeniert und für uns war Uwe Friedrich vor Ort. Herr Friedrich, was macht denn Walter Sutcliffe aus diesem historischen Stoff? Bleibt er im alten Rom?
Nein, keine Togen. Ein paar Säulen gibt es, aber auch die sind falsch. Walter Sutcliffe verlegt die Geschichte in die 80er Jahre nach Las Vegas. Da gibt es ja einen Vergnügungsschuppen Caesar's Palace, also daher kommen diese falschen Säulen. Und er hat sich von Alexander Denitsch eine sehr beeindruckende Bühnenskulptur bauen lassen. Das spielt dann in der quietschbunten Flamingo Bar. Der Raum kann sich drehen, es gibt eine große Treppe für Auftritte. Das wird toll beleuchtet von Lothar Baumgarte. Und da drin spielt jetzt diese Handlung von Macht, Machtmissbrauch. Mitunter ist das auch ungeheuer komisch.
Und Macht, Machtmissbrauch, Liebeleien und so weiter und so fort, das alles in diesem Ambiente, ist das Dallas-Denver-Clan gemischt mit Bach, Barockmusik, und wenn ja, geht das gut?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Knallbunt. Die 80er Jahre waren ja nicht unbedingt für ästhetische Sicherheit bekannt. Da gibt der Kostümbildner Frank Schönwald dem Affen viel Zucker, manchmal ein bisschen zu viel. Und auf die Dauer muss man dann auch sagen, dieses sich ewig drehende Bühnenbild von Alexander Denitsch kann dann nicht so wahnsinnig viel. Nach der Pause hätte Walter Sutcliffe noch mal ein bisschen Gas geben dürfen für meinen Geschmack. Aber er schafft es, diese ganzen Intrigen in der Barockoper, wenn man die Inhaltsangabe liest, denkt man immer, oh, das werde ich nie verstehen. In der Aufführung versteht man es meistens so halbwegs. Diesmal aber tatsächlich, das schafft Walter Sutcliffe, dass man wirklich sieht, wer hat gerade wen auf dem Kieker, wer tritt wem in die Kniekehlen. Das ist richtig gut gemacht.
Aber so ganz begeistert, so ganz überzeugt sind Sie nicht. Was passt denn nicht?
Es passt nicht so richtig die musikalische Umsetzung. Das liegt zum Gutteil am Dirigenten Lawrence Cummings, weniger am Händel-Festspielorchester, das eben seinem sehr weichen Blick auf diese Musik mit wenig Impulsen zwar folgt, aber wir haben es ja immer mal wieder mit Stürmen der Liebe, der Leidenschaft zu tun. Das können wir lesen auf den Übersetzungstiteln, das können wir im Libretto hören, aber musikalisch findet das kaum statt. Es wird zum Teil super gesungen, Vanessa Waldhardt, eine tolle Popea. Dann haben wir den Nerone Leandro Marziotte, aber ausgerechnet die Titelpartie, das macht Romelia Lichtenstein, für die kommt das dann doch ein bisschen spät und wir hören mal einen Ausschnitt von ihr. Ja. Ja, das ist schon eine sehr reife Agrippina. Sie spielt das toll, sie ist eine großartige Künstlerin, Ensemblemitglied in Halle. Und das ist auch natürlich der Grund, warum sie diese Titelpartie singt.
Aber bei Komponistenfestivals, da geht es ja in erster Linie um die möglichst mustergültige Aufführung der Musik. Kann denn in dem Punkt die Premiere überzeugen?
Das teilweise, nicht ganz, nicht wirklich. Da würde man sich halt doch wünschen, und das hat es in den letzten Jahren in Halle auch schon gegeben, dass das auf einem doch anderen Niveau stattfindet, was die Sängerbesetzung betrifft und auch was den Dirigenten betrifft. Also viel liegt wirklich daran, dass er doch wenige Impulse gegeben hat. Nur.
Noch schnell zum Schluss gefragt, die Leitung der Händel-Festspiele, die hat ja gerade erst gewechselt. Da scheint doch jede Menge Aufgaben vor dem neuen Leiter Florian Amort zu liegen, oder? Wie sehe ich das?
Florian Amort ist ein junger Mann, den ich sehr schätze, den ich auch schon seit Jahren beobachte. Der kommt von den Bregenzer Festspielen jetzt nach Halle. In der Tat, da ist auch, was die Strukturen betrifft, einiges zu tun. Denn diese szenische Produktion ist in der reinen Verantwortung der Oper. Da sollten die Festspiele doch wieder mehr mitzureden haben.
Sagt Uwe Friedrich über die Aufgaben von Florian Amort und auch über Agrippina, die Oper, die bildete den Auftakt der diesjährigen Händel-Festspiele in Halle an der Saale. Vielen Dank. Während die Festspiele in Halle gerade starten, enden die Ruhrfestspiele im westfälischen Recklinghausen an diesem Wochenende. Ein Festival, das Schauspielstars wie Matthias Brandt und Eva Mattes ins Ruhrgebiet holt, aber auch Deutschlandpremieren im Angebot hat, wie The Great Yes, The Great No des südafrikanischen Universalkünstlers William Kentridge. Stefan Keim zieht eine Bilanz der diesjährigen Ruhrfestspiele und beginnt aber erstmal mit einer Kritik des gestrigen Abends.
März 1941. Ein Orangenfrachter verlässt den Hafen von Marseille und nimmt Kurs auf Martinique. An Bord sind allerdings keine Südfrüchte, sondern Geflüchtete, darunter die Schriftstellerin Anna Segers und der Surrealist André Breton. Wie viele andere Künstlerinnen und Künstler fliehen sie aus Frankreich, das unter Leitung von Marschall Philippe Pétain mit dem Deutschen Reich und Adolf Hitler kooperiert. Die Bühne zeigt Holzdecks samt Kajütenaufbau, im Hintergrund läuft ein schwarz-weißer Animationsfilm William Kentridges, der ebenfalls ein Schiff darstellt. Eine Art Erzähler begrüßt das Publikum.
Well, on the day I was born, God was sick and could only pick at his food. But with a little schnaps, you can forget the world.
Am Tag seiner Geburt, sagt der Mann, war Gott krank und konnte kaum Essen runterkriegen. Aber ein bisschen Schnaps hat geholfen. Der kleine Gag setzt die Stimmung für den Abend. Die Menschen fliehen in die völlige Unsicherheit. Die Welt zerfällt. Es gibt überhaupt keinen logischen Grund, Hoffnung zu haben. Aber dennoch lachen sie, tanzen sie, streiten sich und erzählen Geschichten. William Kentridge hat ein Narrenschiff entworfen, locker angelehnt an eins der populärsten Bücher des Spätmittelalters, eine Gesellschaftssatire. André Breton zum Beispiel gibt es bei Kentridge gleich zweimal an Bord, einmal als Revolutionär, einmal als Menschenhasser. Die beiden kriegen sich heftig in die Haare und plötzlich schauen auch Stalin und Trotzki vorbei. Zwei erbitterte Widersacher, die einmal das Gleiche wollten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler halten sich Schwarz-Weiß-Masken vors Gesicht, wenn sie die historischen Rollen verkörpern. William Kentridge lässt nicht nur Persönlichkeiten auftauchen, die wirklich auf dem Schiff waren. Auch die Tänzerin Josephine Baker und Josephine Bonaparte, die Gemahlin Napoleons, begegnen sich an Bord. The Great Yes, The Great No ist ein Abend voller Ideen, temporeich, vielschichtig, eine lustvolle Überforderung. Zusammenhalt bekommt er durch die Musik.
Musik.
Ein siebenköpfiger Frauenchor singt Kompositionen von Landla Malangu. Tieftraurige Texte treffen auf lebensbejahende Rhythmen. Die Songs erzählen davon, dass man vielleicht einzelne Menschen töten kann, aber die Menschheit hofft, kämpft, lebt und liebt immer weiter, so aussichtslos die Lage auch scheinen mag. Ein Instrumentalquartett ergänzt den Frauenchor. Es gibt auch karibische Klänge, schließlich fährt das Schiff nach Martinique. William Kentridge erzählt von verzweifelten Menschen auf der Flucht, ohne zu beschönigen. Und doch ist sein Stück ein purer ästhetischer Genuss, ein perfektes Miteinander von Musik, Schauspiel, Tanz und Film mit einem überragenden Ensemble. Gerade weil Inhalt und Form sich immer wieder reiben, entsteht ein Theaterabend, der einen noch lange beschäftigt. Ein Generationsgenosse des 70-jährigen William Kentridge ist Christoph Marthaler. Auch von ihm gab es bei den Ruhrfestspielen eine Deutschlandpremiere. Der Gipfel, ein in Italien entstandenes Stück, erzählt von einer Reisegruppe, die in einer Berghütte festsitzt. Vor dem Hintergrund einer ökologischen Katastrophe entfaltet Marthaler seine hinreißend skurrile Fantasie mit Skigymnastik in Abendgarderobe und Feuerlöschern zum Aufblasen. Große Namen mag das Publikum bei den Ruhrfestspielen, daran herrschte auch in diesem Jahr kein Mangel. Matthias Brandt in Beckets Warten auf Godot vom Berliner Ensemble, Christian Friedl als etwas oberflächlicher Macbeth, die allseits gefeierte Lina Beckmann als Laios, die Liste ist noch lang. Viele ausverkaufte Vorstellungen, viel Jubel, die Ruhrfestspiele sind auch in diesem Jahr ein Erfolg. In den kleineren Spielstätten gab es auch Raum für die eine oder andere Uraufführung, doch diese Seite des Spielplans blieb eher Nebensache. Intendant Olaf Kröck hat mit viel Augenmaß ein großes und diverses Publikum angezogen, das er nun wieder etwas mehr fordern könnte.
Stefan Keim mit einer Bilanz der diesjährigen Ausgabe der Ruhrfestspiele und einer Kritik zur William Kentridge Deutschlandpremiere The Great Yes, The Great No. Bislang sieht es so aus, als würden die Ruhrfestspiele auch im kommenden Jahr uneingeschränkt stattfinden können, auch mit Geldern vom Land NRW. Das ist nicht selbstverständlich, denn das größte Bundesland streicht aktuell seinen Kulturetat kräftig zusammen. Genauso wie Berlin, Sachsen und andere Länder. Die Einsparungen schlagen vor allem bei der freien Szene zu Buche, kann man hier doch auch am leichtesten kürzen. Aber auch städtische Häuser, Theater oder Oper stehen vor großen finanziellen Herausforderungen. Transformation der Bühnen und wie sie als Arbeitgeber interessant bleiben können, das waren Themen beim dreitägigen Treffen der Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Alter und neuer Vorsitzender ist der Hamburger Kultursenator Carsten Broster und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, Herr Broster, ohne Investitionen in eine freie und vielfältige Kunst wird die Gesellschaft auf Dauer ärmer. Das so werden Sie in einem Statement zitiert. Aber wer soll investieren, wenn die Kassen leer sind?
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu schnell sagen einer bestimmten, ich sag mal, zweckrationalen Logik unterwirft, nach dem Muster, das Geld ist ja verteilt und dann bleibt nichts mehr übrig und man kann für die Kunst nichts mehr machen. Die entscheidende Frage, vor der wir als Gesellschaft doch stehen, ist, was ist uns wichtig und wofür sind wir bereit, gesellschaftlich Geld aufzubringen? Und ich glaube schon, dass in einer Zeit, in der alle miteinander immer das Gefühl haben in unserer Gesellschaft, es gibt keine Alternative zu einem Status quo, den alle als unzureichend empfinden, lohnt es, die Kräfte der Künste, und zwar sowohl der Institutionen, die wir hier vertreten, als auch der freien Szene, von der Sie in Ihrer Anmoderation sprachen, nochmal in den Blick zu rücken, weil da sind die Kraftfelder, da sind die Kreationsfelder, auch Neues und anderes zu denken. Und eine Gesellschaft muss dann eine Schwerpunktentscheidung treffen. Ist mir das wichtig? Und wir werben hier alle miteinander sehr dafür, dass unsere Gesellschaft das für wichtig erachtet, weil aus unserer Sicht darin sich die Zukunft entscheidet und nicht alleine in so einem Abarbeiten von, sag mal, Investitionsprogrammen in Steine. Das wird nicht ausreichen, sondern es geht auch maßgeblich darum, die Kreativität, die in den Köpfen und den Körpern unserer Menschen steckt, zu entfesseln.
Aber beispielsweise NRW hat sich noch 2022 in den Koalitionsvertrag geschrieben, wir erhöhen den Kulturetat um 50%. Jetzt wird er drastisch gekürzt. In Berlin, da fehlen 130 Millionen. Wie kann es denn sein, dass die Verantwortlichen, von denen auch die städtischen Bühnen abhängig sind, sich ständig so verrechnen?
Naja, wir haben eine gesellschaftliche Lage, in der die Wirtschaft sich massiv eingetrübt hat seit 2022. Das wissen wir alle. Wir haben den russischen Überfall auf die Ukraine mit der daraus folgenden Energiekrise, der daraus folgenden Inflation, der daraus folgenden Tarifsteigerung. Aber auch das ist eine politische Frage am Ende des Tages. Wollen wir für das, was wir gesellschaftlich und staatlich wichtig erachten, die Mittel herbeiholen oder wollen wir das nicht und wollen wir uns weiter in die Krise sparen? Es gibt andere Beispiele. Thüringen hat einen Theaterfinanzierungsvertrag geschlossen, wo bis 2030 die Finanzierung der Theater geklärt und gesichert ist. In Hamburg ist der Kulturetat in diesem Jahr um über 10% gestiegen. Und ich werbe sehr dafür, dass wir die Kunst nicht aus dem Blick verlieren und immer so als nach dem Muster, ja, wenn noch was übrig ist, dann gönnen wir uns noch was Schönes betrachten, sondern dass wir sie als das betrachten, was sie am Ende des Tages ist, das Fundament einer freien und offenen Gesellschaft.
Sie sind Kultursenator in Hamburg, dort haben Sie den Kulturetat erhöhen können. Aber ist der wirklich erhöht oder dient der im Ende nicht nur dazu, auch die Fixkosten zu decken? Also es ist ja ohnehin dennoch sehr gut.
Sie haben recht, ein Großteil hat jetzt auch was damit zu tun, bestehende und zwar über Jahrzehnte gewachsene Infrastrukturen und Produktionskontexte, sowohl institutionell wie frei, auch zu erhalten, dadurch, dass man ihnen überhaupt die Möglichkeit gibt, mit den Kostensteigerungen, die wir momentan überall haben, klarzukommen. Weil der zweite Punkt ist, dass dann die Institutionen, die wir haben, dann natürlich sich wandeln müssen unter einem veränderten gesellschaftlichen Kontext. Also wir gehen ja nicht mehr davon aus, dass es immer mehr werden muss, sondern vor allen Dingen geht es darum, sind diejenigen, die da sind und die produzieren, überhaupt in der Lage, gesellschaftlich wirksam und künstlerisch ambitioniert Programme zu entwickeln. Und da ist die öffentliche Hand aus meiner Sicht in der Pflicht. Für sowas gibt es Rückenwind. Wir haben Anfang des Jahres über die Desmond-Stiftung die Neuauflage des Kulturmonitors gehabt. Da hat die überwiegende Mehrzahl von Bürgerinnen und Bürgern gesagt, uns sind die öffentlichen Investitionen in die Kulturangebote wichtig. Und zwar genauso wichtig wie die in Schulen, in Hochschulen oder in Brücken und Straßen. Und ich glaube, darauf aufzubauen und das immer wieder ins Bewusstsein bei den politischen Entscheidungsträgern zu rufen, ist wichtig.
Aber ist es tatsächlich nur die öffentliche Hand, die da an Stellen umdenken muss? Oder müssen wir nicht als Gesellschaft insgesamt umdenken und sagen, Kultur ist uns so wichtig, da geben wir auch noch ein bisschen mehr dafür.
Ja, natürlich. Politik setzt ja am Ende in einer Demokratie auch das um, was eine Gesellschaft nicht mehrheitlich erarbeitet. Und in der Tat, vor der Entscheidung steht eine Gesellschaft. Das kann nicht eine Kulturverwaltung herbei administrieren. Das muss auch eine gesellschaftliche Leidenschaft sein, die da ist. Die sehen wir in den Daten beispielsweise des Kulturmonitors. Die wird nur manchmal so ein bisschen beiseite gedrückt, wenn Politik dann so tut, wie ja das Kollege von Ihnen vor ein paar Tagen mal so schön geschrieben, als seien Bürgerinnen und Bürger nur Girokonten auf zwei Beinen. Ich glaube schon, dass wir Menschen sind, die nach Sinn suchen und die auch diese Welt verstehen wollen. Und da können Kulturangebote, Kulturhäuser großartige, sagen, Inspirationen für liefern.
Dennoch ist, glaube ich, eine Tatsache, dass sich diese Kulturangebote, die Kulturhäuser transformieren müssen. Welche Ideen, welche Ansätze gab es denn da im Rahmen des dreitägigen Treffens?
Ja, wir haben im Prinzip über fast alles gesprochen. Die Transformation ist ja, wenn wir es mal genau nehmen, eigentlich ein permanenter Zustand. Gerade ein Theater, wo ja jeden Tag aufs Neue abends etwas entsteht. Wie das aussieht, wie produziert wird, muss man sich immer wieder neu angucken. Und wir haben sowohl darüber gesprochen, zum einen, wie kriegen wir vielleicht Vereinbarungen besser hin zwischen Trägern und Theaterbetrieben darüber, in welchen Zeiträumen man dann auch eine Sicherheit hat, wie viel Mittel man zur Verfügung hat. Weil wenn ich nicht irgendwie jetzt einen Anruf bekomme, nach dem Muster, in 3 Monaten hast du übrigens 10% weniger, sondern wenn ich weiß, ich kann über 4-5 Jahre hinweg planen, dann kann ich auch Anpassungsprozesse leisten. Das geht nur nicht von jetzt auf gleich. Und das Zweite ist dann eben, was kann man machen? Wie produziere ich anders? Wie organisiere ich den Betrieb anders? Sehen die Spielpläne so aus, wie sie aussehen? Wie kooperiere ich mit Partnerinnen und Partnern, die unter Umständen auch bei mir ins Haus kommen können, um hier mitzuproduzieren aus der freien Szene? Wie baue ich auch Netzwerkstrukturen auf in die Bildungseinrichtung? Wie betrachte ich mich als außerschulischer Bildungsort? Das Spektrum ist beinahe endlos in den Fragen, wie wir Kulturbetriebe anders vernetzen, noch anders aufstellen und ja, dann auch betrieblich verändern. Wie nutzen wir Chancen von Digitalisierung? All diese Themen liegen auf dem Tisch und im Bühnenverein versuchen wir immer so ein bisschen das Wissen, was in den Häusern schon jeweils steckt, dann auch zusammenzubringen, weil ganz klar ist, wenn wir nicht diesen Wandel gestalten, dann wird irgendwie die Welt, die sich da draußen so rasant verändern, uns irgendwann verändern. Das machen wir dann lieber selber, weil wir es besser können.
Also lieber gestalten als gestaltet werden, aber ist im Rahmen dieser Transformationsdiskussion auch das Thema aufgekommen, es gibt natürlich in manchen Städten 3 Opernhäuser, zahlreiche Theater, dass man da noch vielleicht andere Synergien schafft, als nur das Bühnenbild zu teilen?
Das sind Fragen, die wir jetzt in der Konkretion und Detailliertheit nicht als Bundesverband für einzelne Träger diskutieren. Was aber natürlich ein Thema ist, und das ist eher schon das, ist, wie kann man, und da geht es ja über das Bühnenbild teilen auch hinaus, wie kann man auch kooperieren und wie kann man Partnerschaften bilden. Aber da, wo es mehrere Häuser gibt, habe ich ja in der Regel auch in größeren städtischen, da reden wir über Metropolenkontexte, dann auch die Chance, über die sozusagen jeweilige Profilierung der einzelnen Häuser auch unterschiedliche Zielgruppen abzudecken und die Häuser damit auch sehr gut im Markt zu positionieren. In Hamburg bin ich verantwortlich für 4 Staatstheater und über 40 Privattheater, die sozusagen jeweils ihren Bereich haben, den sie in der Stadt abdecken und die ganz gut auch dann miteinander und nebeneinander und manchmal auch im gesunden Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Da geht es jetzt nicht darum, Institutionen sagen, aus dem Markt zu nehmen, sondern eher darum, wie setzen wir da die Ressourcen ein, weil es unter Umständen Doppelungen gibt, die man dann auch gemeinsam heben kann. Aber da gibt es keine Reißbrettantwort drauf.
Aber städtische Player in Anführungsstrichen kann man auch sehr viel schlechter aus dem Markt nehmen als freie. Und das geschieht ja nur wirklich drastisch, dramatisch, beispielsweise in NRW. Also war das auch Thema?
Ja, wir haben ja mit den Freien und den freien Netzwerken durchaus auch einen regen Austausch. Und zum anderen haben wir ja nicht nur staatlich geförderte Häuser bei uns als Mitgliedsunternehmen, sondern auch die Privattheatergruppe, die eine starke Gruppe ist, wo viele Häuser sind, die tatsächlich auch jetzt ohne öffentliche Zuwendung arbeiten und ja anders als eine freie Gruppe dann auch noch eine Infrastruktur, sprich ein Haus zu unterhalten haben, das ja aus sich schon Kosten aufwirft, unabhängig davon, ob ich produziere oder nicht. Und natürlich sind diese Themen, wie sagen, kriegt man auch dort ein Publikum angesprochen, wie sagen, erhält man sich auch einen Markt, auch teilweise wirklich im betriebswirtschaftlichen Sinne, relevante Themen, die immer wieder eine Rolle spielen, bis hin zu der Frage, wie kooperieren wir eigentlich auch zwischen den Häusern, in denen eben staatliches, öffentliches Geld steckt und der freien Szene, besser und enger miteinander, um auch da gemeinsam unsere Kunstform zu stärken.
Eine Frage noch, Herr Broster. Daniel Morgenroth vom Theater Goslar, der wollte den Namen seines Theaters verkaufen, hat er zumindest angeboten. Den wollte keiner. Warum wohl nicht?
Gute Frage.
Tja, könnte ja ein Weg in die Transformation sein, dass man da auf dem Wege versucht, Gelder zu generieren.
Ich glaube, das ist eine Frage, die reicht ja weit über die Theater hinaus. Ich bin, was sowas angeht, eigentlich ein Stück weit agnostisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das aber öffentliche Identifikationsorte. Und öffentliche Identifikationsorte gehören aus meiner Sicht ein Stück weit auch sichtbar in die öffentliche Hand. Es gibt so Modelle, wo, man kennt das aus dem Fußball beispielsweise, da gibt es Mäzene, die helfen dabei, dass Stadien ordentlich finanziert werden, machen eine Partnerschaft mit dem Stadion und sagen aber trotzdem, das Stadion möge bitte seinen Traditionsnamen behalten. Mir reicht es, dass ich weiß, dass ich dabei helfe, dass das existiert. Ich glaube, das ist die bessere Möglichkeit, auch für eine Stadtgesellschaft dafür zu sorgen, dass Private sich an der Mitfinanzierung beteiligen, als dass man jetzt irgendwie da alle 2 Jahre daraus irgendwie eine neue Marke macht, die man dann darüber kloppt und sich dann natürlich bei denjenigen, die da reingehen, auch die Frage sofort ergibt, ja, was heißt das denn dann für das Programm, was da stattfindet? Bestimmen die das dann künftig auch noch mit oder wiefern mischen die sich jetzt bei Requisite oder bei Kostümen ein, wenn es, keine Ahnung, ein Bekleidungsunternehmen gehen würde oder sowas. Ich halte das für einen intelligenten Fingerzeig, mal zu sagen, wir haben noch Möglichkeiten, Gelder zu akquirieren, gleichzeitig aber auch für einen sozusagen einen Krisenhinweis darauf, dass man nicht jeden Weg, der möglich ist, gehen sollte, weil vielleicht nicht jeder Weg, der gegangen werden kann, auch ein sinnvoll zu gehender Weg ist.
Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, alter neuer Vorsitzender des Deutschen Bühnenvereins zur diesjährigen Tagung. Manchmal reicht ein Ereignis, um eine Künstlerin auf die internationale Bühne zu heben. Bei Malga Chota Mirgatas war es ihr Biennale-Auftritt 2022. Sie verzauberte das Publikum im polnischen Pavillon mit ihren großflächigen Textilarbeiten, die das Leben der Roma-Gemeinschaft zeigten. Jetzt sind im Kunsthaus Bregenz neue Werke von ihr zu sehen. Julian Ignatowitsch war dort.
Das Feuer brennt in einem kleinen Ofen. Ein Schmied steht davor und hält goldglänzende Metalle hinein. Neben ihm hat sich das Dorf versammelt und ruht sich nach getaner Arbeit aus. Die Szene ist auf einem großen Textilteppich zu sehen, der zusammen mit anderen Teppichen ein Haus formt.
When you see the front of the images is the forge of my grandfather brother Augustin.
Das ist die Schmiede meines Großonkels Augustin, sagt Künstlerin Małgorzata Mirgatas.
My grandfather and the 2 brothers they also.
Er, mein Großvater und noch einer ihrer Brüder waren Schmiede. Alle 3 sind auf der Innenseite des Hauses, auf der Rückseite des Textilteppichs zu sehen.
It's like typical profession for the Roma.
Schmied ist ein typischer Beruf in der Roma-Community in dieser Generation. Mein Onkel hat dem Schmiedehandwerk sogar ein ganzes Gedicht gewidmet. Auch das war Inspiration für mich.
The first, you know, inspiration coming from the poetry. My uncle poetry.
Der Schmied als Metapher für die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit der Roma, so will es die Künstlerin verstanden wissen. Unter dem Dach der Schmiede funkeln die Sterne als Zeichen der Freiheit und Hoffnung. Eine Arbeit, wie sie typisch ist für Małgorzata Mirgatas. In Alltagsszenen spiegelt sie die Geschichte, Mythologie und Lebenswelt der Roma auf großen Flickenteppichen, die sie selbst zusammen mit Familie und Freundinnen näht.
For beginning I use only the thread and sew and I sew it by hand.
Anfangs habe ich noch alles mit der Hand genäht, aber mittlerweile benutzen wir eine professionelle Nähmaschine. Bei den Arbeiten für diese Ausstellung haben mir meine Tante und zwei Freundinnen geholfen. Das meiste ist in meinem Garten entstanden, erzählt sie.
In our garden.
Man kann sich in Mirgatas Stoffcollagen wie in Wimmelbildern verlieren und entdeckt dann zum Beispiel große Rosenblätter, die an einem Baum hängen, mehrere Monde, die am Himmel leuchten, einen Mann, der Sterne auf dem Körper trägt, oder ein Haus mit Fahnen als Dachstruktur. Die fantasievollen Bildwelten sind aus alten Kleidungsstücken, aus Vorhängen, Bettlaken oder Stoffresten zusammengepflegt. Stoffe, die die Menschen aus Mirgatas Heimat getragen und verwendet haben und die sie in einem kleinen Depot sammelt und recycelt. Dazu kommen Gegenstände wie Schmuck, Wollknäuel oder Spielkarten, die die Künstlerin direkt auf der Leinwand befestigt. So gewinnen die Darstellungen an Plastizität und Wirklichkeit. Das ist der Stoff, aus dem das echte Leben ist, meint Thomas Trummer, der Direktor des Kunsthaus Bregenz.
Man sieht häusliche Szenen, man sieht Landschaften, kleine Gebäude und vor allem Menschen. Es geht um Gemeinschaft, vor allem um Familie, Freunde. Die Mutter, die Schwester, Onkel, Tante, Großeltern. Alle diese Menschen spielen eine sehr, sehr große Rolle als Referenz, als Bezugspunkt, aber auch als eine Art Geschichtsschreibung, wo das Persönliche auch politisch gedacht wird.
Denn Małgorzata Mirgatas versteht sich auch als Aktivistin. Als Angehörige der größten und am stärksten unterdrückten Minderheit in Europa nutzt sie ihre Kunst, um für mehr Sichtbarkeit, für Gleichberechtigung und Toleranz ihrer Gemeinschaft einzutreten und gegen Ausgrenzung, Vorurteile und jahrhundertelange Verfolgung und Stigmatisierung.
Und wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, das ist die Hauptfrage. Wie gehe ich damit um, wenn ich selber dieser Gruppe angehöre? Und Małgorzata Mirgatas nennt das Reappropriation, also eine erneuerliche Aneignung.
Was längst eine gängige Praxis in der Kunst geworden ist, teilweise ein überstrapazierter Begriff, bekommt bei Małgorzata Mirgatas eine spielerische, fröhliche und optimistische Note. Genau das macht ihre Kunst so besonders und anziehend. Neben den Textilarbeiten sind in Bregenz auch lebensgroße Wachskohleskulpturen zu sehen, Wächter und Bären, wichtige Wesen in ihrer Heimat. Indem die Künstlerin das Leben und die Umwelt ihrer Mitmenschen und Vorfahren erfahrbar und spürbar macht, gibt sie ihnen ihre Würde zurück und bemächtigt sich der eigenen Identität. Ihre Bilder sind Zauber und Hoffnung zugleich und damit genau das, was eine entzauberte, zunehmend hoffnungslose Welt so dringend braucht.
Julian Ignatowitsch über Małgorzata Mirgatas im Kunsthaus Bregenz. Bleiben die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Sie beginnen mit dem Jubilar von gestern. Thomas Mann.
Am intensivsten gefeiert wurde in der Geburtsstadt. In Lübeck gab es gleich zwei Festakte und eine Ausstellungseröffnung zu Ehren des Literatur-Nobelpreisträgers. Wir berichteten in Teilen. Gestern wurde er 150 Jahre alt. Gefeiert wurde auch in Festveranstaltungen in München, Frankfurt, Baden-Baden und den Exil- und Wohnorten Zürich, Marseille und Los Angeles. In Lübeck setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Schwerpunkt auf Thomas Manns Einsatz für die Demokratie, auf den Aufklärer und politischen Aktivisten nach der Flucht vor den Nazis.
Das bedeutendste Engagement gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft sind vielleicht die Radioansprachen, die Thomas Mann im Krieg über den deutschsprachigen Dienst der BBC an seine deutschen Hörer richtet. Mit allen Mitteln wirkungsvoller Rhetorik, ohne Schnörkel, wie es sonst kaum seine Art war, mit unverhohlener Verachtung für Diktatur und ihre willigen Vollstrecker.
Wer diese BBC-Radioansprachen noch einmal hören möchte, dem sei unsere Sendung Lange Nacht von vor einer Woche empfohlen, leicht zu finden über die Deutschlandfunk-App oder unsere Homepage. Heute ab 23.05 Uhr ist das Thema übrigens Weltkunst in der Provinz, eine lange Nacht über 70 Jahre Dokumenta in Kassel. Sie lebt zwar in Berlin, wurde aber im Saarland geboren. Jetzt ist die Autorin Ulrike Kolb mit dem Kunstpreis des Saarlandes ausgezeichnet worden. Verliehen wird der seit dem Jahr 1959, also 2 Jahre nach dem Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik Deutschland. Das Landeskulturministerium wollte mit Ulrike Kolb eine starke weibliche Stimme würdigen, die seit Jahrzehnten die Literaturlandschaft präge. In ihrem Werk »Schönes Leben« habe Kolb am Beispiel des Saarlandes eine nachwirkende literarische Nachkriegsgeschichte geschrieben. In Dresden ist in der Nacht das ehemalige Gebäude der Staatsoperette vollständig abgebrannt. Laut Feuerwehr war das Feuer am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Staatsoperette war seit 1947 unter dem Namen Apollo-Theater in einem ehemaligen Gasthof im Stadtteil Leuben untergebracht. Sie ist das einzige selbstständige Operettentheater in Deutschland. Vor 9 Jahren war der Umzug elbabwärts in das ehemalige Kraftwerk Mitte von Dresden. Seitdem stand das jetzt abgebrannte Gebäude in Leuben leer. Schwer verletzt wurde niemand.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Aussetzung des Familiennachzugs und die Diskussionen darum. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.